Herzlich willkommen zum zweiten Midwife Talk. Ich bin Bella und die zweite Mitgründerin des Midwife Talks. Ich freue mich heute riesig, mit Serena von Trott, Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, über das so wichtige Thema Schreibaby zu reden. Serena hat ein Studium der Psychologie in Dresden und Freiburg mit 2010 Approbation als Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin mit dem Fachkundennachweis Verhaltenstherapie absolviert. Sie hat eine mehrjährige berufliche Erfahrung mit Kindern und Jugendlichen in der Psychiatrie, Sozialpädiatrisches Zentrum SPZ und der Kinderklinik. Seit 2020 ist sie selbstständig in eigener Praxis. Wir werden heute verschiedene Themen besprechen, wie vor allem auch viele Fragen beantworten hoffentlich, wie zum Beispiel man ein Schreibaby diagnostizieren kann. Was ist überhaupt ein Schreibaby und womit hängt es zusammen? Hat es damit was zu tun, dass ich vielleicht Stress in der Schwangerschaft hatte? Oder hat es etwas mit der Geburt zu tun? Warum schreit mein Baby so? Gibt es einen Zusammenhang mit meinen Gefühlen? Und was kann ich tun? Serena, vielleicht fangen wir einfach an mit der ersten Frage. Wie kann ich eigentlich ein Schreibaby diagnostizieren?
Ja, hallo. Ich freue mich, auch hier zu sein und was darüber zu erzählen. Gerade bei der Definition von Schreibabys ist es ja gar nicht so einfach zu sagen, was ist denn jetzt ein Schreibaby und was ist keins. Es gibt da jetzt auch nicht so richtig harte Kriterien, aber generell sagt man, dass es einfach Babys sind, die einfach unstillbare Schreiepisoden haben, ohne dass es einen erkennbaren Grund gibt. Also sollte es ein gesunder Säugling sein. Der typische Beginn ist so um die zweite Lebenswoche rum. Das heißt, meistens kann man nach einer Woche noch nicht so viel sagen. Und steigert sich dann bis zur sechsten Woche. Das ist das, was die meisten wirklich berichten. Und wird dann aber nach der 12. Woche meist vollkommen wieder gut. Also es gibt sozusagen einen Peak um die 6. Woche und wird dann nach 12 Wochen meistens besser. Die Eltern berichten vor allem, dass die Kinder abends schreien. Also so zwischen 16 und 23 Uhr. Das ist so ein ganz gutes Kriterium auch. Und dass sie einfach oft nicht tröstbar sind. Und viele Eltern beschreiben eben auch dieses, dass es eben wirklich so ein bisschen aussieht, als hätten sie Bauchschmerzen. Also sie ziehen oft die Beinchen an und sind ganz starr und steif. Man geht aber inzwischen davon aus, weil es ja diesen Begriff der Drei-Monats-Koliken gibt, dass es aber nicht ist, dass die Kinder Bauchschmerzen haben und deswegen schreien, sondern eher andersrum, dass sie durch das viele Schreien eben Luft schlucken und dadurch dann Bauchschmerzen bekommen. Also da sieht man schon, dass es gar nicht so einfach ist, das alles so unter einen Hut zu kriegen und genau zu diagnostizieren. Ich glaube, es gibt noch so eine Dreierregel. Ich weiß nicht, ob ich dazu...
Genau.
Sag das mal. Genau. Also man sagt, es gibt diese Dreierregel, dass man sagt, das sind mindestens 3 Stunden am Tag, mindestens an 3 Tagen in der Woche und mindestens 3 Wochen lang. So. Allerdings macht das in der Praxis nicht unbedingt Sinn, denn wenn ich sage, ich muss jetzt erstmal 3 Wochen durchhalten, bis mein Kind sozusagen das Schreien durchhalten, nur damit ich dann sicher sagen kann, dass es auch wirklich ein Schreibaby ist. Also das ist nicht so richtig praktikabel. Allerdings macht diese Regel natürlich Sinn für die Wissenschaft, wenn man Forschung macht, dass man einfach gut vergleichen kann.
Also für mich wäre dann nochmal die Frage, Schreibaby diagnostizieren. Es sind natürlich beim Schreien normalerweise sowieso kann das natürlich auch passieren. Und dass ein Baby abends natürlich schreit öfter mal, das ist ja, man weiß generell, ein normales Baby, das ist bis zur sechsten Lebenswoche, da ist der Peak sozusagen, der Höhepunkt des Schreins und dann wird es besser. Und die Beine anziehen und so weiter ist ja auch bei vielen normal. Also mit dieser Dreierregel ist wahrscheinlich dann das schon natürlich in gewisser Weise sinnvoll zu diagnostizieren, aber gibt es noch irgendetwas anderes, um tatsächlich ein Schreibaby zu diagnostizieren?
Also ich würde auch einfach ganz klar gucken, wie belastet ist die Mutter oder der Vater? Also Wenn
Ja,
ich
genau.
irgendwie, also wenn ich einfach ein Elternpaar hier sehe und die sind völlig am Ende und das Kind schreit aber nur 2,5 Stunden am Tag, dann
Ja.
ist es ja trotzdem irgendwie, geht es ja nicht immer nur darum, dass man sagt, ich habe jetzt hier eine hundertprozentige Diagnose, sondern geht es eben darum, den Eltern eben zu helfen und die zu
Genau.
beraten. Also es geht hier nicht um ganz harte Kriterien. Aber generell ist es so, auf was man schon oder ich besonders achte, ist natürlich das Stresserleben der Eltern, aber dann auch einfach dieses unstillbare Schreien. Denn in den meisten Fällen erzählen ja Eltern auch, dass das Kind viel schreit, aber sie immer irgendwie eine Methode haben, es einigermaßen zu beruhigen durch Kinderwagen fahren oder eben tragen oder ähnliches. Und diese Schreibabys, die sind einfach, die lassen sich nicht trösten.
Ja,
Und das macht es eben auch so schwierig für die Eltern, weil sie auch
ja.
einfach dann schnell Versagensgefühle oder ähnliche Dinge durchführen.
Genau, und dann kommen eben oft auch diese Schuldgefühle dazu,
Ja.
was glaube ich sicher auch du deinen Eltern oft mitteilen musst, dass das natürlich eben, also überhaupt schon mal diese Schuld erstmal wegnehmen von einem selber, dass es nichts damit zu tun hat. Es hat auch nichts damit zu tun, ob das Baby jetzt gefüttert wird mit der Flasche oder ob es gestillt wird. Es kann wirklich jedem Baby passieren. Ich glaube, was eine große Frage ist, wahrscheinlich bei vielen Eltern ist, hat es irgendwas mit der Geburt zu tun vielleicht? Hat es was mit der Schwangerschaft zu tun? Weil natürlicherweise hinterfragen die Eltern, warum ist mein Baby so? Warum schreit es jetzt die ganze Zeit? Kann man da irgendwelche Zusammenhänge sehen?
Also generell ist das, was du gerade gesagt hast, stimmt. Also das ist so, dass in den vielen Fällen es da jetzt nicht ganz konkreten Grund gibt und die Eltern aber trotzdem große Schuldgefühle haben. Und es macht aber trotzdem total viel Sinn zu gucken, was ist denn so um die Geburt rum passiert, aber auch vor der Geburt. Also wichtig ist zu gucken, was war das für eine Schwangerschaft. Das heißt, wenn eine Mutter mir berichtet, dass sie wirklich eine sehr stressige Schwangerschaft hatte, in der sie vielleicht auch selber emotionale Probleme hatte oder Schwierigkeiten hatte, dann kann das immer ein Indiz sein, das vielleicht auch einfach besser zu verstehen. Da geht es dann nicht darum, der Mutter zu sagen, dass sie schuld ist, sondern einfach zu sagen, vielleicht können wir einfach das Schreien des Kindes auf Grundlage dieser Belastung in der Schwangerschaft besser verstehen. Also das ist durchaus was, was Sinn macht. Und dann ist es aber natürlich auch sinnvoll zu gucken, was war denn während der Geburt? Also war das eine sehr stressige Geburt? Was ein ganz klarer Hinweis ist, sind Frühgeburtlichkeiten, also eine Frühgeburt. Also Kinder, die früher geboren sind, Frühchen schreien deutlich mehr als reif geborene Kinder. Das gilt auch für Mangelgeburten, also Kinder, die zwar zum normalen Termin auf die Welt kommen, aber eben sehr, sehr wenig Gewicht haben. Die sind auch sozusagen schreien eher als andere Kinder. Das sind Sachen, die sozusagen während der Geburt sein können oder eben wirklich eine sehr stressige Geburt, eine sehr lange Geburt. Das erleben wir auch, dass die Kinder dann eben mehr schreien. Und genauso ist es aber auch wichtig zu gucken, was passiert denn nach der Geburt? Ist die Mutter gut aufgehoben? Ist denn da große Stressfaktoren, irgendwelche partnerschaftlichen Konflikte oder vielleicht auch eine Wochenbettdepression? Also das macht schon Sinn, das gut sich anzugucken, vor allem einfach, um das Schreien besser zu verstehen. Es erleichtert die Eltern auch oft. Also die Eltern sind oft erleichtert, wenn sie merken, okay, es liegt vielleicht auch einfach an der stressigen Schwangerschaft.
Also du denkst schon auch, dass jetzt natürlich während der Schwangerschaft, pränatal auch, sowie als auch nach der Geburt, sich natürlich die Gefühle der Mutter oder des Vaters auch auf das Baby übertragen können. Und dadurch,
Ja, genau.
ja.
Ja, oder das ist einfach eine völlig überforderte Mutter, weil sie plötzlich ein Kind hat, aber eigentlich viel zu wenig Hilfe und alleinerziehend ist. Ich
Ja.
finde jetzt mal was. Also es gibt ganz viele Stressoren, die damit reinspielen können. Das
Ja.
ist natürlich immer auch eine Hypothese. Also wir werden das nie hundertprozentig sagen können, dass es daran liegt. Wir können nur ein bisschen spekulieren und versuchen, Erklärungen zu finden.
Ja, genau. Und wann denkst du jetzt, du hast es mal vorhin schon angesprochen, dass man natürlich auch sehr stark davon erstmal sehen muss, wie gestresst und wie sehr nimmt es die Eltern mit? Und meistens ist es ja dann auch so wahrscheinlich, wenn die Eltern dann entscheiden, okay, jetzt muss ich was tun, weil ich nicht weiter weiß. Also wann glaubst du ungefähr, ist es sinnvoll, tatsächlich dann Hilfe zu holen?
Also ich würde sagen, wirklich in dem Moment, wo ein totales eine Überlastungssituation irgendwie eintritt und die Mutter irgendwie merkt, ich kann nicht mehr, Da muss man aber auch abgrenzen. Also ich habe selber drei Kinder und ich hatte bei jedem Kind irgendwann die Situation, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr. Also ich glaube, es macht auch einfach ein bisschen die Masse und eben wirklich dieses exzessive Schreien, dass ich mein Kind nicht trösten kann oder nicht sozusagen ja, ruhig bekomme. Dazu ist aber auch zu sagen, dass der erste Anlaufpunkt ist immer der Kinderarzt. Das ist zum einen wichtig, weil natürlich auch eine organische Ursache ausgeschlossen werden muss. Darauf sind wir noch gar nicht eingegangen. Das ist sehr selten, aber es könnte natürlich auch eine Nahrungsmittelunverträglichkeit sein, eine Kuhmilch, Eiweißallergie oder ähnliches. Also da ist als allererstes der Kinderarzt gefragt. Und oft ist der Kinderarzt auch ein guter Punkt, der dann auch gut entscheiden kann, schicke ich diese Eltern nochmal weiter oder kriegen wir das gemeinsam hier kinderärztlich hin? Also gerade wenn Eltern unsicher sind, ob sie sich Hilfe suchen sollen, ab zum Kinderarzt.
Ja, genau. Die Schreiambulanz, kannst du uns da etwas dazu erzählen? Gibt es das? Du kommst ja aus Berlin zum Beispiel, oder in der Nähe von Berlin. Gibt es etwas in Berlin, woran man sich wenden kann?
Ja, genau. Also es gibt eigentlich in jeder Stadt, auch in teilweise in den kleineren Städten, gibt es Schreiambulanzen, die sich wirklich ganz konkret auf dieses Thema spezialisieren. Das sind meistens auch Kliniken, die Kinderkliniken haben, also irgendwelche Krankenhäuser, die auch eine Kinderklinik haben. Da macht es einfach Sinn zu googeln. Schreiambulanz bei Google eingeben, in der Nähe suchen und dann poppen die eigentlich auf. Und die haben wirklich, sind gute Anlaufstellen.
Ja, also das sind natürlich jetzt sind auch Situationen gewesen. Jetzt sind wir schon da, wo eben tatsächlich die Eltern eben meistens dann nicht mehr weiter wissen und dann andere Wege suchen. Vielleicht können wir kurz jetzt noch mal auch besprechen, was können wir eigentlich vielleicht vorher schon tun, damit wir gar nicht erst in diese Verzweiflung reinkommen mit dem Baby. Gibt es da etwas, was man vorher auch schon mal einfach ausprobieren kann, damit das Baby einfach sich beruhigt mehr? Gibt es da Methoden, die man ausprobieren kann? Vielleicht können wir da einmal kurz drüber reden.
Ja, also eine Sache halte ich für sehr wichtig, denn die meisten Eltern machen die Erfahrung, dass wenn sie ihr Kind viel rumtragen und viel schaukeln, dass die Kinder dann kurzfristig ein bisschen ruhiger werden. Das gilt vor allem tagsüber. Also wir haben ja vorhin gesagt, dass die meisten Kinder erst nachmittags dann so ab 16 Uhr richtig anfangen zu schreien und dass sie tagsüber so ganz gut beruhigt werden durch Schaukeln oder eben ja, durch rumgetragen werden. Und die Erfahrung ist aber, dass dann oft eine Überstimulation stattfindet. Also die Kinder werden eben getragen und geschaukelt und werden dadurch kurzfristig ruhiger. Das heißt, die Eltern kriegen eine Belohnung und denken, das ist eine gute Strategie. Allerdings weiß man inzwischen, dass das Vestibulärsystem, das ist unser Gleichgewichtsorgan hinterm Ohr, dass das eben massiv beeinträchtigt wird und den Kindern, man kann es eigentlich mal ganz platt sagen, einfach kotzübel wird, weil die einfach geschunkelt werden den ganzen Tag. Also ich erlebe wirklich Eltern, die sagen, ich sitze den ganzen Tag auf dem Gymnastikball oder ich tanze mit meinem Kind die ganze Zeit durch die Wohnung. Und das ist schon mal das Erste. Also der erste Tipp ist Stimulation raus. Und dazu gehört nicht nur eine bewegliche Stimulation, also es ist total in Ordnung, das Kind zu tragen, aber eben nicht dabei rumzuhüpfen, aber eben auch Stimulation wie nicht die ganze Zeit das Radio anlassen, nicht durch ein großes Kaufhaus, durch die Shopping Mall mit dem Kind. Also wirklich versuchen, alle Reize rauszunehmen und alles möglichst sanft zu machen. Und das hilft in vielen Fällen schon. Also die meisten Eltern berichten, dass es dann schon deutlich besser wird. Ist so mein erster Tipp.
Also ich würde da vielleicht auch noch dazu sagen, was ich meinen Müttern oft sage, ist einfach auch dieser Haut-auf-Haut-Kontakt, der physiologisch eben auch wir wissen, dass der physiologisch auch Auswirkungen auf das Baby und die Mutter hat. Also die Herzfrequenz geht runter, die Temperatur wird re reguliert. Das kann natürlich in solchen Momenten dann auch zumindest kurzfristig helfen, kann
Ja,
zumindest.
super, ganz wichtig.
Und das einfach so viel wie möglich. Also es ist nicht allein, dass es auch natürlich die Milchproduktion ankurbelt, jedes Mal, wenn das Baby auf Haut ist, aber auch für Flaschenbabys natürlich total wichtig, wahrscheinlich sogar noch wichtiger fast.
Ja.
Und dass das eben bei Schreibabys tatsächlich auch funktionieren kann.
Ja,
Ja.
auf jeden
Und
Fall. Also das halte ich wirklich für sehr wichtig. Und
Ja.
mir würde aber als zweites noch einfallen, das finde ich auch sehr wichtig, dass sich Eltern ganz konkret selber entlasten. Also wirklich sich Hilfe suchen bei den Eltern, den Nachbarn, einfach um das Baby mal 2 Stunden abzugeben und ein bisschen runterzukommen. Oder eben auch mal mit dem Partner wieder eine Pizza essen gehen. Also es geht nicht darum, das Baby jetzt stundenlang einem Babysitter zu übergeben, aber einfach mal, ja, wie gesagt, die Mutter oder Schwiegermutter, wenn man sie gut aushalten kann, kommen lässt, dass die mal kocht und aufräumt. Also so ganz banale Sachen. Und wenn wir uns das angucken, wir reden hier im schlimmsten Fall von 12 Wochen. Ich weiß, das ist am Anfang nach einer Geburt eine Ewigkeit, aber das ist überschaubar. Und das gilt auch ein bisschen durchzuhalten.
Ja, nee, das stimmt. Und das, okay, das ist wahnsinnig interessant, was du erzählt hast. Das mit den 12 Wochen, das leitet mich so ein bisschen zu einer Frage, die ich von einer Mutter bekommen habe. Kann mein Kind das eigentlich auch noch mit 9 Monaten bekommen oder überhaupt später? Also sagen wir mal, das Kind ist eigentlich schreit relativ normal die ersten 12 Wochen und dann auf einmal schreit es die ganze Zeit abends und man kann es schwierig beruhigen.
Also das halte ich erstmal für unwahrscheinlich, dass wir dann von einem Schreibaby sprechen. Ich halte es aber nicht für unwahrscheinlich, dass das passiert. Also wir sprechen ja auch von Regulationsstörungen, wenn wir von Schreibabys sprechen, obwohl es eigentlich ein furchtbares Wort ist, das Wort Schreibaby. Und Regulationsstörung bedeutet ja, dass die Kinder es nicht schaffen, sich selber zu regulieren, sich selber zum Schlafen zu bringen. Und das ist was einfach in diesen ersten Monaten gelernt wird. Und wenn ein Kind das gelernt hat, dann verlernt es das nicht mehr. Aber natürlich kann ein Kind mit 9 Monaten plötzlich wieder vermehrt schreien. Und dann macht es natürlich Sinn zu gucken, warum ist das so? Also zum einen haben Kinder immer Phasen, dann sind die mal wochenlang schlecht gelaunt und schreien mehr als sonst. Es macht aber auch Sinn zu gucken, was ist denn gerade los? Ist gerade bei uns in der Familie viel Stress? Ist es gerade sehr laut? Also da würde ich dann eher gucken, dass ich wieder Ruhe in den Familienalltag bringe. Aber es wird nicht dann noch eine Regulationsstörung haben, sondern eher eine Phase, die sich dann wahrscheinlich auch wieder auflöst.
Ja, das ist super interessant. Also damit kommen wir auch schon so langsam dem Ende zu jetzt. Gibt es noch irgendetwas, was du Eltern jetzt raten kannst, wenn jetzt zum Beispiel Eltern sich bei dir vorstellen und Therapie, oder wir reden ja eigentlich auch nicht unbedingt, wir haben vorhin da einmal kurz drüber geredet. Also Therapie in dem Sinne ist es ja eigentlich nicht, ist es eher eine Beratung. Was können wir tun? Gibt es irgendetwas anderes noch, was du Eltern rätst während deiner Besprechung?
Also was ich noch ja, generell ganz wichtig finde, ist, dass die Eltern mir oft berichten, dass sie die Kinder sehr viel tragen, oft auch im Tragetuch und das eben so die meiste Zeit über den Tag verteilt. Und da ist es, glaube ich, auch wichtig, dass diese Kinder dadurch selten in Bauch- oder Rückenlage ist, dass man den Eltern eben vermittelt, dass es auch gut ist, in guten Phasen, also vormittags, wenn es den Kindern, wenn die Kinder ja eben noch relativ gut drauf sind, eben öfter auch mal auf die Bauch- oder Rückenlage zu legen, um dann mit ihnen da zu spielen und ähnliches, einfach damit die Kinder sich motorisch gut entwickeln. Also dass man sie nicht ständig rumträgt, das finde ich nochmal ganz wichtig. Und das Zweite wäre noch, dass mir viele Eltern berichten, dass diese Kinder so einen Reiz- und Erlebnishunger haben. Also das sind Kinder, die sind ganz wach und nehmen die Welt in sich auf und saugen schon alles ganz früh in sich auf. Und dass man die dadurch tagsüber Schwierigkeiten haben zu schlafen. Also die Eltern berichten oft, dass die über den Tag immer nur so Powernaps machen und dann abends eben viel schreien und nicht ins Schlafen kommen. Und da wäre noch die Idee, dass die Eltern wirklich versuchen, dass die Kinder auch tagsüber gut ins Schlafen reinkommen, also ihnen helfen, dass sie nicht nur Powernaps machen, sondern eben länger beim Schlafen bleiben. Also
Okay,
Schlaftraining sozusagen.
und wie kann man helfen, dem Baby in den Schlaf zu kommen, wenn jetzt ist die Frage, stellt sich Frage, wenn ich das Baby weniger rumschaukeln sollte, was würdest du vorschlagen, wie man das machen sollte?
Ja. Also es ist so, dass die dadurch, was ich gerade erzählt habe, dass diese Kinder so wahnsinnig wach sind, sagen Eltern auch ganz oft, die Die sind nicht müde, die werden nicht müde. Und es ist ganz schwierig herauszufinden, wann ist denn hier eine Müdigkeitszeit wieder? Wann ist denn wieder Schlafenszeit für die Kinder? Und da macht es dann Sinn, einfach einen ganz konkreten Rhythmus auch zu machen. Also es gibt, man sagt, dass die Kinder oft so Phasen, Wachphasen haben von 1 bis 1,5 Stunden, gerade wenn die wirklich noch ganz klein sind, 2, 3 Wochen alt. Und dass man dann wirklich nach dieser Wachphase versucht eben, sie schon wieder schlafen zu legen und das so ein bisschen missachtet, dass sie eigentlich ja ganz wach sind und so tun, als wenn sie ganz da sind, sondern sie dann wirklich ganz konkret schlafen legen. Und das kann auch im Kinderwagen sein, also das ist auch in Ordnung, aber zumindest ihnen das anbietet zu schlafen, weil sie selber zeigen nicht, dass sie müde sind. Also das heißt, man sollte wirklich versuchen, ganz genau das Kind anzugucken und schauen, woran merke ich denn, dass es jetzt vielleicht ein bisschen müde ist. Und das ist sehr schwierig.
Ja, genau. Und das ist, finde ich, auch wahnsinnig interessant, wie du das erzählst, dass sagen, darüber reden wir hier auch in England sehr viel, dass man einfach in den ersten Monaten überhaupt diese Kommunikation des Kindes erstmal versteht. Also zum Beispiel gibt es
Genau.
ja auch verschiedene also wir nennen es Pitch hier. Also es kann mal sehr laut sein oder es kann mal leiser sein und dass man einfach versteht auch, okay, warum schreit mein Baby jetzt? Vielleicht schreit es, weil es einfach hungrig ist, vielleicht schreit es, weil es getragen werden möchte, vielleicht schreit es, weil es einfach die Nähe braucht, dass man einfach diese Kommunikation am Anfang tatsächlich versteht und damit hängt das ja dann auch ganz stark zusammen, dass man merkt, okay, wann ist mein Baby, wann möchte mein Baby interagieren mit mir, wann möchte mein Baby mit mir spielen, wann ist es wach und diese Aufmerksamkeitsspanne ist ja normalerweise am Anfang auch sehr kurz. Und das wird dann immer länger. Aber wie du eben auch gut beschrieben hast, bei diesen Schreibabys ist dann eben dieses Wachsein und man denkt als Eltern, ja, es ist wach und möchte mit mir spielen wahrscheinlich. Das ist einfach dann etwas, ja, aus den nicht die Regel unbedingt. Es ist nicht so wie normalerweise eben Babys dann tatsächlich eine sehr kurze Wachspanne haben und dann wieder einschlafen oder eben dann gefüttert werden wollen und dann schlafen.
Genau, und es ist auch ganz wichtig zu sagen, es ist nicht, dass die Eltern sozusagen das nicht können. Also es geht nicht darum, dass wir dass sie sagen, ja, die Eltern können einfach die Signale des Kindes nicht deuten. Nee, das ist es eben nicht, sondern diese Kinder geben einem da ganz wenig Ansatz oder Anreizpunkte sozusagen. Es ist ganz schwierig bei diesen Kindern, weil die eben so voller Reizhunger sind und so erlebnishungrig sind, da die Signale gut zu deuten. Und das ist auch was in dieser Beratung dann oft passiert, dass man sich einfach auch mit Video mal ganz genau diese Babys anguckt. Und es ist ja auch verständlich, dass wenn das Kind so wach ist und mal guckt, dass man es da nicht hinlegt. Aber das ist eben leider, es ist auch ein bisschen paradox, aber je besser das Kind tagsüber schläft, desto besser schläft es nachts und desto weniger schreit es abends. Und das geht darum, einfach diesen Pit, genau, also diesen Moment abzupassen, wo man sagt, so, es ist mir jetzt egal, ob das Kind mich mit großen Augen anguckt. Ich versuche es jetzt abzudunkeln, ein
Ja,
bisschen
genau.
alles ganz ruhig zu machen, es vielleicht in sein Bettchen legen oder von mir aus auch im Kinderwagen oder zu tragen, aber dann ganz klar dem Kind signalisieren, jetzt ist Schlafenszeit, jetzt ist nichts mehr mit. Also das hört sich jetzt so einfach an, aber die sind ganz aufnahmefähig, diese kleinen Säuglinge. Die sind ja irre in ihrer Kommunikation schon und auch in ihren sensorischen Reizen und ja, einfach sehr aufnahmebereit. Und darum geht es, das genau zu erkennen.
Ja, genau. Und das meinen wir eigentlich mit Rhythmus, oder? Also
Ja.
wenn wir von Rhythmus reden, dann sagen wir, okay, dass man ganz eindeutig strukturiert, Schlafenszeit ist ruhig, abgedunkelt in der Nacht. Es gibt ja so viele Eltern auch, die zum Beispiel dann in der Nacht, wenn das Kind schreit, erstmal Licht anmachen und ich weiß nicht.
Ja, genau.
Dass man so einfach da Rhythmus, weil man normalerweise nicht unbedingt vom Rhythmus, das ist einfach beim gestillten Baby natürlich auch schwierig. Wir reden nicht unbedingt vom Rhythmus, die stillen ja ständig und mal Clusterfeeding und so weiter, mal die ganze Zeit, dann wieder ein bisschen regelmäßiger. Aber wenn wir eben von Rhythmus reden, dann meinen wir doch eher wahrscheinlich, oder so verstehe ich dich, dass wir einfach diese strukturierten Zeiten haben, die immer gleich ablaufen, dass man das schon
Genau,
früh
und da,
anfangen
ja.
kann.
Genau, und da geht es auch nicht darum, dass man sagt, um Punkt 10 muss das Kind dann
Nee,
schlafen. Also
genau.
das hat weniger mit der Zeit zu tun, also es sind eigentlich so vier Phasen. Also das Kind wacht auf oder vier Punkte. Das Kind wacht auf, dann wird das Kind gestillt oder kriegt seine Flasche. Es schläft dann auch meistens noch mal kurz ein, macht ein kurzes Nickerchen und dann kommt die Wachphase.
Genau,
Und die
ja.
kann man nutzen mit Kommunikation, brabbeln, auf den Bauch legen, auf den Rücken legen. Also das ist ganz, ganz doll angefüllt. Aber diese Wachphase ist bei kleinen Säuglingen höchstens eine Stunde. Also das ist
Ja.
nichts. Und dann müsste eigentlich nach dieser Stunde hier gehen wir eigentlich schon wieder ins Schlafen legen.
Ja.
Und das ist natürlich jetzt nicht so, dass das Kind jede Stunde schlafen gelegt wird, aber eben mit Aufwachen, Stillen, Wachphase und Spielen hat man dann am Schluss so, dass man versucht, dass das Kind alle 3 Stunden wieder schläft.
Ja.
Und wenn man das irgendwie versucht, sozusagen diesen Tag immer wieder neu zu beginnen mit Essen, Wachphase, Schlaflegen. Essen, Schlafen, Stillen, Wachphase, Schlafen legen. Also, und das einfach, diese Gewohnheiten brauchen Zeit. Die Kinder können sich da nicht von einem Tag auf den anderen dran gewöhnen.
Ja.
Aber wenn man das so durchhält und das einfach immer wieder versucht, dann schläft das Kind tagsüber besser und schläft dann auch nachts besser. Und abends halt weniger.
Ja, genau. Genau, ja, vielen Dank, Serena. Das war wahnsinnig interessant. Vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, mit uns da über dieses wichtige Thema zu reden.
Sehr
Das habe
gerne.
ich auch vergessen, auch am Anfang zu sagen, dass du eigentlich seit 2020 eben selbstständig bist, auch in deiner eigenen Praxis in der Nähe von Berlin. Willst du kurz
In
sagen,
Berlin, im
in,
Süden,
ja, im
in
Süden.
Berlin, genau, also in Gatow, ein Teil
Genau.
im Süden von Berlin.
Genau, und du hast auch eine Website, also wenn irgendwie Gehilfe gebraucht wird, dann bist du auch, machst du, glaube ich, auch über Videokonferenz, also das ist auch,
Genau.
oder?
Online-Beratung, Telefonberatung. Und
Ja.
das ist ja gerade in dem Fall total ausreichend, denn ich therapiere ja nicht das Kind. Ich spreche mit den Eltern und versuche, die Eltern zu entlasten
Ja,
und nach
genau.
Lösungen zu finden.
Super, ja. Willst du noch mal ganz kurz deine Website durchgeben? Falls Eltern
Ja,
haben.
das ist www.serenatrott.de, also serenatrott.de in einem Wort. Genau, da
Super.
bin ich erreichbar.
Okay. Super, vielen Dank für das
Ja, ich
Gespräch
danke
heute.
auch.
Und
War
ich
sehr
hoffe,
spannend.
ja, und wir werden sicher nochmal zurückkommen auf dich. Es gibt so viele Themen, die wir noch besprechen können mit dir und auf deinen Erfahrungsbericht. Können wir schwer verzichten. Das ist wirklich fantastisch. Deswegen hoffen wir, dass wir bald noch mal ein Gespräch mit dir führen dürfen.
Gut, gerne.
Ciao.
Tschüss, bis dann.